Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, mal wieder hier in Untermünchheim zu sein und wünsche euch allen noch ein gutes, frohes und gesegnetes neues Jahr. Gott gebe uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für sein Wort. Clemens, du hast schon gesagt, der Predigttext, den ich mir ausgesucht habe für heute, steht im Johannes 17, Vers 27. Wenn ihr vielleicht mal die erste Folie genau gleich an die Wand werft. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und eingerahmt ist der Vers aus dem Johannesevangelium von zwei Texten, von zwei ganz bekannten weihnachtlichen Bibelversen. Und es war für mich auch so die Überlegung, heute mal mit euch über das Thema Frieden nachzudenken. Weil Weihnachten ist ja neben dem Fest der Liebe auch das Fest des Friedens. Und wir kennen das aus der Weihnachtsgeschichte mit den Engeln, die bei den Hirten sind und verkünden Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und alttestamentlich aus dem Jesaja, wo dann vom Friedefürst die Rede ist. Diese ganz bekannten Texte, die jedes Jahr an Weihnachten wieder gelesen, gehört werden, die vom Frieden sprechen. Und wenn wir dann die Nachrichten hören, dann merken wir, ja, Friede ist wieder ganz neu in den letzten drei, vier Jahren seit 2022 ganz neu für uns auch brüchig und fragil geworden. Seitdem in der Ukraine der volle Krieg, muss man sagen, herrscht, seitdem wir im Gazastreifen, im Westjordanland, die schwierige Situation auch mit dem Krieg hatten. Auf einmal ist das Thema Frieden nicht mehr so selbstverständlich. Wir sind umzingelt von Freunden, wie es nach 1989 hieß, umgeben von Freunden. Auf einmal sind die Medien wieder voll mit Berichten über Aufrüstung und Bundeswehr und all diese Dinge. Auf einmal ist Frieden wieder zu einem Thema für uns geworden. Und ich möchte mit euch nachdenken über diesen Vers aus Johannes 17, 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich fand den Vers immer so ein bisschen rätselhaft. Es ist ja so komisch. Ich lasse euch Frieden, ich gebe euch Frieden. Was meint Jesus jetzt hier eigentlich damit? Und ich möchte einen Versuch unternehmen, mit euch dort ein bisschen einzutauchen. Und dazu müssen wir zunächst ein bisschen in die römische Geschichte eintauchen. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten Bücher oder ein Buch über römische Geschichte, die Kaiser von Augustus bis Nero gelesen. Total spannend, kann ich nur empfehlen. Man versteht das Neue Testament besser, wenn man auch das Umfeld der Antike versteht. Macht enorm viel aus, nicht nur fromme Bücher aus unserer frommen Bubble zu lesen, sondern auch einfach sich mit Geschichte ein bisschen zu beschäftigen. Und ganz kurz, ich möchte gar nicht tief reingehen, paar Eckpunkte. 44 vor Christus, Cäsar wird ermordet, das kennt er bestimmt alle, die Iden des März, Brutus die anderen, die Cäsar erstechen im Senatsgebäude. Und dann kommt was Spannendes, was gar nicht mehr so bekannt ist, was für uns Christen aber ganz relevant ist. Cäsar wurde dann, als er tot war, öffentlich verbrannt, großer Scheiterhaufen, so war das üblich für Würdenträger. Und dann hat einer der Senatoren, einer der führenden Politiker gesagt, oh, im Rauch, der da aufsteigt, sehe ich die Seele Cäsars aufsteigen in den Himmel und er ist jetzt bei den Göttern. Cäsar wurde vergöttlicht. Und damit sein Adoptivsohn, war eigentlich sein Großneffe Octavian, der dann später zu Augustus wurde, war dann ein Sohn Gottes. Und auf einmal kommen Begriffe hier in die Antike mit rein, die wir aus dem Neuen Testament kennen. Octavian, der Großneffe Cäsars, war aber nicht gleich Kaiser, sondern kam erstmal Bürgerkrieg, bis dann 31 vor Christus die Schlacht bei Actium war. Das ist so da, wo Griechenland heute in Albanien übergeht, Korfu, die Insel. Dort war eine große Seeschlacht und Antonius und Kleopatra, die Gegenspieler von Octavian Augustus wurden besiegt. Und dann war der Weg frei, dass aus dem Octavian, dem Großneffen von Caesar, Augustus wurde. Und den kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte. 27 vor Christus ungefähr wurde Augustus zum Imperator. Der alleinige, alle Gegenspieler waren besiegt. Und auf einmal war die Pax Augusta, der augustanische Friede, da. Und ein Sohn Gottes bringt den Frieden in die Welt. Jeder, der ein bisschen pietistisch, christlich sozialisiert ist, weiß in der Kinderstunde, die Antwort ist Jesus. Die Antwort ist immer Jesus. Wenn ein Sohn Gottes den Frieden in die Welt bringt, natürlich Jesus. Ist unser Denken. Damals in der Antike war völlig klar, ja, das ist Augustus. Augustus ist der Sohn Gottes, Caesar vergöttlicht, und er hat den Frieden gebracht. Es war nicht nur der eine Bürgerkrieg, sondern die Jahre, Jahrhunderte vorher waren immer wieder Bürgerkriege. Ich will da gar nicht in die Details gehen, weil ich sie nicht kenne und auswendig weiß. Aber es war ein Bürgerkrieg nach dem anderen. Und auf einmal, ab 27 vor Christus, ist Frieden da. Ganz erstaunlich. Für die Menschen, ja, etwas ganz, ganz Neues. War kein demokratischer Friede, es gab keine Wahlen alle 4 Jahre, aber es war kein Bürgerkrieg mehr. Das blutige Abschlachten, das gegenseitige Abschlachten in Rom, in den Provinzen, hat aufgehört. Es war vielleicht so ein bisschen Friede wie die Pax Americana, von denen wir die letzten Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen haben. Und dann landen auch mal Delta Force Einheiten in Caracas, in Venezuela. Auch das ist dann Pax Americana, kann man drüber, dazu stehen, wie man will. Aber es war eine Zentralmacht mit dem Augustus da, die Frieden geschaffen hat. Und auf einmal waren die vielen Bürgerkriege vorbei. Und dort hinein, mitten in diese Welt hinein, wird dann ungefähr 5 vor Christus, das sind so ein paar Probleme in der Zeitrechnung, wird Jesus geboren. 14 nach Christus stirbt Augustus, wird wieder vergöttlicht, wieder verbrannt, wieder sieht jemand, oh, seine Seele steigt auf zu den Göttern. Und der göttliche Augustus ist damit dann etabliert und alle Nachfolger sind wieder Söhne Gottes, des göttlichen Augustus. Tiberius, jetzt weiß ich gar nicht, war es sein Sohn oder war es wieder so ein Adoptivsohn, die Verwandtschaftsverhältnisse bei den Julian und Claudian waren etwas kompliziert. Aber Tiberius wird Kaiser, den kennen wir aus dem Lukas 3, wenn Johannes der Täufer auftritt. Augustus kennen wir aus Lukas 2, Weihnachtsgeschichte. Und in diese Zeit hinein, da lebt Jesus. Es gab also immer einen Sohn Gottes, Augustus und Tiberius, und die haben den Frieden gebracht. Und beide waren auch, glaube ich, kann man heute sagen, keine schlechten Kaiser. Zumindest Tiberius so die erste Hälfte. Das war auch nicht ganz verkehrt, was dort gelaufen ist. Den Frieden lasse ich euch, sagt Jesus im Johannes 17. Ich glaube, genau das meint er damit. Den Frieden, der dort auch entstanden ist, auch das wertschätzend. Da ist nicht alles falsch, was Augustus gemacht hat. Das ist gut, dass die Bürgerkriege aufgehört haben. Den Frieden lasse ich euch. Die Pax Augusta, den Frieden, der jetzt im Römischen Reich herrscht, den lasse ich euch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diesen Hintergrund zu verstehen, um dann interpretieren zu können, was meint denn Jesus eigentlich in dem Johannesevangelium? Den Frieden des Augustus, die Bürgerkriege hören auf, lasse ich euch. Jetzt kann man sagen, das ist 2000 Jahre her. Was hat denn das mit uns zu tun? Den Frieden lasse ich euch. Viele Politiker weltweit ringen darum, Frieden zu schaffen, zu halten. Und dann sind es manchmal Kompromisse und manchmal sagen wir dann, wenn wir die Tagesschau gucken oder irgendwelche Medien lesen, ja, es sind aber faule Kompromisse. Vielleicht meint Jesus auch das, den Frieden lasse ich euch. Da, wo um Frieden gerungen wird von Menschen hier mitten in dieser Welt, das lasse ich euch. Das ist nicht nur alles schlecht. Jesus hätte auch zum Umsturz aufrufen können und sagen, Rom muss weg, der Kaiser muss weg und alles ist schlecht. Hat er nie gemacht. Wir finden keinen einzigen Aufruf zum Umsturz, sondern er sagt, ja, mitten in dieser Welt sind Anstrengungen, Frieden zu schaffen, Bürgerkrieg zu beenden. Und das ist gut, das lasse ich euch. Und wenn man es noch eine Nummer kleiner bricht, die wenigsten von euch sind, glaube ich, in der großen Weltpolitik tätig, aber wenn man es ein bisschen reiner, kleiner runterbricht, in unseren Betrieben und in unseren Behörden, in unseren Nachbarschaften, in unseren Familien, den Frieden lasse ich euch mit allen Kompromissen, mit all dem, was auch nicht ideal läuft. Ich lasse euch das, dieses Ringen um den Frieden. Das ist gut, das ist wertvoll, wenn ihr versucht, Frieden zu halten. Und wenn es auch nur 70% sind, wenn es nur 80% sind, kämpft weiter darum. Das ist gut, wenn kein Bürgerkrieg da ist, wenn kein offener Familienkrieg da ist, kein offener Krieg in der Nachbarschaft da ist oder in den Firmen eine Abteilung gegen die andere. Jede Anstrengung für Frieden ist gut. Mitten in dieser Welt und lernt alles, ich sag's jetzt mal wieder mit dem 21. Jahrhundert, lernt alles aus der Psychologie, aus der Soziologie, wie man es denn eben macht. Und wir wissen heute eine ganze Menge, wie man Frieden halten kann, wie man sich nicht ganz so zerstreitet. Das, was Augustus gemacht hat, war gut. Das, was wir heute tun können, und wenn es nur 80% sind, ist erstmal gut. Den Frieden lasse ich euch. Die Wertschätzung Jesu für das, was wir Menschen tun können, finde ich einen ganz erstaunlichen Aspekt, den ich jetzt einfach mal so in diesen etwas rätselhaften Text hineininterpretiert habe. Aus der Perspektive, wie war denn eigentlich die Zeit in der Geschichte, damals in der Antike? Den Frieden, den ihr selber machen könnt, lasse ich euch und lasse euch auch die Verantwortung dafür zu kämpfen, dafür zu überlegen, wie kann ich den Frieden halten. Aber er bleibt nicht stehen, Jesus, bei diesem, den Frieden lasse ich euch, sondern er geht weiter, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist ja der zweite Teil dieses Verses. Wenn jetzt Jesus damit meinen würde, den Frieden zwischen Völkern, den Frieden zwischen Nationen, dann hätte es ja nicht so ganz geklappt, weil wir haben immer noch genügend Kriege auf dieser Welt, wie man aktuell sieht. Was meint jetzt Jesus vielleicht mit meinen Frieden gebe ich euch? Auch als Kontrapunkt zu den Frieden lasse ich euch. Da, wo ihr Menschen darum ringt, Frieden zu halten, was könnte Jesus damit meinen? Meinen Frieden gebe ich euch. Man kann es verschieden interpretieren. Ich habe mal drei Interpretationen mir rausgesucht, oder sind mir durch den Kopf gegangen. Ganz klassisch pietistisch kann man es juristisch-theologisch, habe ich es mal genannt, interpretieren. Im Pietismus ist es uns ein ganz wichtiges Anliegen, immer wieder herauszustellen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass jeder Mensch Sünder ist und dass wir durch Jesus Christus, durch seinen Kreuzestod Zugang zu Gott haben. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, hat Jesus auf Golgatha geschaffen. Kennt ihr alles? Habt ihr alle schon oft gehört? Es ist ein juristischer Ansatz. Da ist eine Schuld, die muss beglichen werden. Und wie so eine Waage, die dann sich verschieben kann. Ihr kennt solche Bilder. Schuld, für die bezahlt werden muss. Und da ist viel Wahres dran an diesem Bild. Es ist stark auch von Luther geprägt, in der Reformationszeit, beginnende Renaissance, wo stark die Angst vor dem strafenden Gott da war. Und es war eine fürchterliche Angst, die dort war. Ich habe von Historikern gelesen, die davon ausgingen, in großen Städten zur damaligen Zeit mit 30.000 Einwohnern, da werden vielleicht 2 Leute in den Himmel kommen. 5, 6 kommen noch ins Fegefeuer so und haben dann eine Chance über Buße dort im Fegefeuer, für ihre Schuld zu bezahlen. Und der ganze Rest kommt in den feurigen Pool in der Hölle und wird von Feuer und Schwefel ewig geplagt. Das war so die Sicht zur Zeit Luthers. Fast jeder geht verloren und ganz, 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 ganz wenige können vielleicht in den Himmel kommen. Auch hier muss man wieder denken oder sich das bewusst machen, wie anders dieses Denken war damals, im 15., 16. Jahrhundert, als heute bei uns. Heute denkt fast niemand so. Dieses juristische Denken, eine Schuld muss bezahlt werden, ist biblisch ganz richtig, ist aber heute für die allermeisten Leute aus ihrem Denken ganz raus. Eine Form, wie man meinen Frieden gebe ich euch interpretieren kann. Politisch-theologisch. Wir beten für den Frieden. Wir beten für den Frieden in der Ukraine. Wir beten für den Frieden im Nahen Osten. Und ja, das tue ich auch. Wenn wir in der Glocke ein Fürbittegebet sprechen, dann bete ich bewusst auch dafür, weil ich glaube, dass Gott den Unterschied machen kann. Aber ich weiß auch, dass Friede und Militär und Religion im weitesten Sinne auch ganz übel schon miteinander verquickt wurden. Auf den Gürtelschnallen, auf den Koppeln der Wehrmachtssoldaten im Dritten Reich stand Gott mit uns. Die Verquickung von Religion und Christentum und Militär, die wir heute nur ganz gruselig und schwierig und falsch empfinden. 955 war die Schlacht am Lechfeld bei Augsburg. Der Otto der Große hat die einstürmenden ungarischen Reiterkrieger dort besiegt. Und es ist ein Wunder geschehen. Die Ungarn, die Reiterkrieger, die ganz Westeuropa dann überfallen haben, hatten sogenannte Kompositbogen. Pfeil und Bogen und die Bögen waren zusammengeleimt aus verschiedenen Holzschichten. Und dort dieses Wunder, wie man es dann interpretiert hat, bei der Schlacht am Lechfeld 955, ein großer Gewitterregen ist aufgetreten und der Leim, mit dem die Ungarn ihre Bögen geleimt haben, war wohl nicht wasserfest und die Bögen sind zerfallen und Otto der Große konnte die Schlacht gewinnen. Und die Interpretation war, Gott hat ein Wunder geschickt und hat uns diesen militärischen Sieg gegeben. Kann man dazu stehen, wie man will? Es ist schwierig, wenn Militär und Religion zusammenkommen. Es ist schwierig, wenn Friede und Religion zusammenkommen an manchen Stellen. Es gibt dort auch Interpretationen, die man mit viel, viel Vorsicht genießen muss. Trotzdem glaube ich als Christ, dass Gott den Frieden schenken kann und dass es richtig ist, für Frieden zu beten. Aber immer auch mit ein bisschen Vorsicht, immer auch mit ein bisschen Zurückhaltung. Ich möchte jetzt noch auf einen Aspekt eingehen, der mir ganz, ganz wichtig ist. Ich habe es mal so genannt, psychologisch-theologisch. Weiß nicht, ob es ein guter Begriff ist, aber man kann diesen Aspekt, meinen Frieden gebe ich euch auch, so interpretieren, Jesus wendet sich den Schwachen der Gesellschaft zu. Das war der zentrale Punkt, der anders war bei Jesus als Friedensbringer im Vergleich zu Augustus. Augustus hat sich durch Stärke ausgezeichnet. Augustus hat, und die ganze römische Antike hat überhaupt kein Gefühl für Barmherzigkeit gehabt, überhaupt keine Nähe, keine Sensibilität für Barmherzigkeit gehabt. Jesus wendet sich auf jeder Seite der Evangelien den Schwachen zu, denen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und jetzt sind wir typischerweise Mittelstandsgemeinden, hier in der Glocke, in der Landeskirche. Typischerweise sprechen wir, wenn man es soziologisch sieht, die Mittelschicht in unserer Gesellschaft an. Nicht die, wie in den Evangelien, die wirklich ganz, ganz am Rand der Gesellschaft stehen, die in prekären Verhältnissen leben. Das ist, sind wir sehr schlecht, sehr, sehr schwach geworden an der Stelle. Jesus wendet sich den Schwachen der Gesellschaft zu. Und wenn wir jetzt in unser Leben hineinschauen, dann hat jeder, auch wenn wir aus der Mittelschicht kommen, auch dann, wenn wir nicht in völlig prekären Verhältnissen leben, so wie damals viele, denen sich Jesus zugewandt hat, dann haben wir trotzdem vielfach die Situation, dass wir in einer Umwelt leben, wo alles perfektioniert, alles optimiert werden soll. Ob das die Fitness ist, ob das die Leistungsfähigkeit im Beruf ist, ob das Familie ist. Alles kann und soll optimiert werden, verbessert werden, perfektioniert werden. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt hier von meinen Frieden gebe ich euch. Hier für unser 21. Jahrhundert in Westeuropa kann sein, ich darf Frieden mit meinen eigenen Grenzen machen. Jeder Mensch, jeder von euch, von uns hat Grenzen, hat Stärken, aber auch Schwächen. Und damit meinen Frieden zu machen. Den Frieden, den Gott mit mir macht und sagt, ja, ich nehme dich an, so wie du bist. Pietistisch würden wir sagen, ja, ich nehme dich an als Sünder. Aber eigene Grenzen sind noch weiter, schließt Fehler und Sünde mit ein, ist aber noch mehr. Damit mache ich Frieden. Ich selber mit mir, weil ich weiß, dass Gott Frieden mit mir macht. Aus dem Frieden mit Gott heraus leben, und ich habe es mal in sich ruhen genannt. In der Bibel kommt immer wieder der Begriff, als stehender Begriff vor, Ruhe finden in Gott. Und ich glaube, das ist was ganz Wertvolles für uns zu sagen, ich finde Ruhe, ich finde Frieden in Gott, so wie ich bin, mit meinen Grenzen, mit meinen Schwächen, auch weil ich weiß, dass Gott mich so geschaffen hat, mit meinen Grenzen. Ich bin nicht durchoptimierbar, ich bin nicht perfektionierbar, auch als Christ, auch als Pietist nicht. Ich mache einen Frieden damit, dass ich Grenzen habe. Und man kann das noch weiterdenken. Ich mache auch den Frieden mit den Grenzen anderer Menschen. In meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in den Betrieben und Behörden. Ich weiß, auch der oder die andere ist auch begrenzt. Und ich mache auch dort meinen Frieden. Ich mache auch dort Frieden mit den Grenzen der anderen. Und auf einmal beginnt etwas, dass wir in Frieden miteinander leben, weil wir akzeptieren, wir sind nicht perfektionierbar, wir sind nicht optimierbar. Und Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Das heißt nicht, dass alles egal ist und dass wir so bleiben und alles für gut heißen. Wir übernehmen auch Verantwortung für den Frieden in der Welt, in Politik, Wirtschaft, Nachbarschaft, Familien. Dieses Thema, den Frieden lasse ich euch, um den Frieden zu kämpfen, um den Frieden zu ringen. Dieser erste Teil, der ist ganz wichtig, aber auch zu sagen, ich habe meine Grenzen. Ich bin nicht perfekt, ich bin nicht durchoptimierbar. Und damit mache ich meinen Frieden, weil Gott mich annimmt. Und damit mache ich den Frieden auch mit meinem Nächsten, mit meinem Gegenüber und lasse ihn auch fehlerhaft sein. Das ist okay. In unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, Betrieben und Behörden. Ich kann Dinge auch stehen lassen. Die Bibel würde es dann Vergebung nennen. Aber auch dort Frieden zu machen mit sich selber, mit Gott, mit dem Nächsten. Das ist so ein Blickwinkel auf diesen Frieden, den Jesus geben will, weniger von dem juristisch-pietistischen, lutherisch geprägten, was mich persönlich aber mehr anspricht oder mir ein ganz wichtiger Punkt ist, weil ich das kenne, dieses Jagen nach dem Optimieren, nach dem Perfektionieren und mir das immer wieder sagen muss, ich darf auch so sein, wie ich bin. Gott hat mich mit Grenzen geschaffen und Gott liebt mich mit meinen Grenzen und nimmt mich an, dann darf ich auch Ja sagen dazu, dass es Defizite gibt, dass es Limitierungen gibt. Und daraus dann ganz fröhlich und mutig Verantwortung übernehmen. In Politik, Wirtschaft, Nachbarschaft, Familien. Aber immer wissen, es wird auch Stückwerk bleiben. Und den Frieden mit Gott trotzdem behalten. Und den Frieden mit Gott trotzdem als Grundlage dafür mitnehmen. Soweit mal meine Gedanken zu den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir sehen in dieser Welt viel Unfrieden, im Großen im Politischen, zwischen Nationen, aber auch im Kleinen, in unseren Familien, in unseren Betrieben und Behörden, da wo wir mit anderen Menschen zusammenleben. Und ich möchte dich immer wieder um Weisheit bitten, Frieden zu schaffen, dort wo es uns möglich ist, und aber auch mit unseren Grenzen leben zu lernen, mit unseren Grenzen nicht aufzugeben, sondern aus dem Frieden mit dir heraus mitten in dieser Welt zu leben, zu handeln und deinen Frieden weiterzugeben. Gib du deinen Segen dazu. Amen.